NDR Info. Hintergrund.
Schritte im Schnee. Schmerzhaft. Schwer. Sie haben sich Liz ins Gedächtnis gebrannt, wie die Worte des Arztes an jenem Wintertag.
Liz, you either have that abortion, because either way, we're going to take that baby from you.
Es ist besser, du stimmst der Abtreibung zu, denn wir werden dir dieses Baby wegnehmen, so oder so. Die 17-jährige Kanadierin vom indigenen Volk der Anishinaabe wagt es nicht, dem Arzt zu widersprechen. Verängstigt sitzt sie auf dem Stuhl im Behandlungsraum der Indian Clinic im Süden der Provinz Ontario, einem Krankenhaus, in dem Indigene getrennt von anderen Kanadiern behandelt werden, um den Standards der Zivilisation angepasst zu werden. Sie haben dort längst ein Urteil für Liz gefällt. Die alleinerziehende Mutter ist nicht in der Lage, weder für dieses noch für ein weiteres Kind zu sorgen.
I see the doctor, I see the CAS worker come into this little room.
Ich sehe den Arzt und die Sozialarbeiterin in den kleinen Raum kommen. Sie erzählen mir, was sie vorhaben. Ich sitze da und höre ihnen zu.
What's a tubal ligation? Can you still have children after if you know you still do this kind of stuff?
Oh, die Eileiter abbinden. Was ist das? Kann ich danach trotzdem noch Kinder bekommen?
Also, you're going to have an abortion. What? Yeah, because either way we're going to take that baby. So, here I am.
Du kannst eine Abtreibung haben. Was? Warum? Ja, denn so oder so, wir werden dir dieses Kind wegnehmen.
Unter dem Druck willigt Liz ein, obwohl sie noch gar nicht volljährig ist und nicht begreift, was mit ihr geschieht. Erst Jahre später tut sie es und noch viel später wird ihr klar, sie ist nicht allein mit diesem Schicksal. Zehntausende indigene Frauen sind in Kanada seit den 1920er Jahren im Einklang mit der Eugenikgesetzgebung gegen ihren Willen sterilisiert worden. Bis heute, weiß Senatorin Yvonne Boyer.
So, historically it's gone on and it's still happening.
Es ist Geschichte und es geschieht weiter. Es geschieht irgendwo, während wir beide jetzt sprechen.
It's happening right as we speak.
Oh my goodness, welcome. It's wonderful to see you here.
Im historischen Kongressgebäude in Ottawa laufen bei Senatorin Boyer viele Beschwerden zusammen. Sie entstammt selber der Ethnie der Métis. Täglich bekommt sie E-Mails und Anrufe von Frauen, die ihr von Zwangssterilisationen berichten. Die erste indigene Senatorin für die Provinz Ontario nennt erschreckende Zahlen. Noch seit den 1970er Jahren seien rund 12.000 Frauen gegen ihren Willen sterilisiert worden.
Viele Frauen werden schon zur Sterilisation gezwungen, bevor sie überhaupt ein Baby hatten. Sozialarbeiter oder das medizinische Personal entscheiden schlichtweg darüber, ob sie in der Lage sind, für ein Baby zu sorgen. Und wer nicht. Das erleben wir auch heute weiter.
Ein Senatsbericht unter ihrer Leitung kam zu dem Schluss, die rassistische Praxis ist nicht auf die Vergangenheit beschränkt, sie wird fortgesetzt. Die Senatorin weiß, bekannt ist nur die Spitze des Eisbergs. Nur allmählich komme die volle Wahrheit ans Licht. Der Wind pfeift durch die karge Trailersiedlung in Fort William First Nation. Das Reservat der Ojibwe First Nation, wie Kanada seine Ureinwohner nennt, liegt zwischen Wäldern um die Ufer des Superior-Sees in Thunder Bay. Wo Liz hölzerner Trailer steht, haben die Schotterpisten keine Namen mehr, nur noch Zahlen. Liebevoll hat sie geschnitzte Figuren um ihr mobiles Heim drapiert. Skeptisch öffnet Liz die Tür. Über ihrem langen, schwarz-grauen Haar trägt sie ein gebundenes Kopftuch. Liz hat noch nicht oft mit Journalistinnen über ihre Geschichte gesprochen. Einmal habe sie einer kanadischen Reporterin ein anonymes Interview gegeben.
Ich war damals nicht so weit zu sagen, das bin ich, das ist meine Geschichte. Aber jetzt beginne ich offen damit umzugehen. Denn ich weiß, das ist nicht mehr nur meine Geschichte. Es geht darum, Licht in eine große Geschichte zu bringen. Die Geschichte vieler Frauen. Ein Thema, das viel zu lange übersehen wurde und das geschichtlich nicht aufgearbeitet wurde.
So wie es seit wenigen Jahren mit den Verbrechen in den Residential Schools geschieht, den rund 140 christlichen Internaten im ganzen Land, in denen indigene Kinder zur Anpassung an die Kultur der europäischen Einwanderer gezwungen wurden. Tausende Kinder wurden aus ihren Familien gerissen, wurden misshandelt, starben. Als Gemeindearbeiterin im Reservat ist Liz an der Aufarbeitung dieser Verbrechen beteiligt. Es duftet nach Kaffee und Donuts im Trailer. Kerzen brennen. Liz führt stolz in ihr kleines Wohnzimmer. Sie zeigt auf ein großes Foto mit einer Brücke hinter der Couch.
That's Winnipeg.
Why Winnipeg?
Because my daughter lives there.
Winnipeg. Dort lebt ihre Tochter Jennifer, ihr erstes Kind, das sie mit 16 Jahren bekam. Auf vielen Fotos lacht Jennifer, die heute selber Mutter ist. Bis vor kurzem wusste sie nicht, was ihrer eigenen Mutter widerfuhr. Nicht einmal ihren engsten Angehörigen hat Liz sich anvertraut. Auch sie blicken schweigend aus Fotorahmen von den Wänden.
My grandpa over there. My grandma's husband. My daughter. My dad, my ma. My uncle, my grandsons.
Ihre Urgroßmutter sei auf einer Residential School gewesen, weiß Liz inzwischen. Sie entdeckte ihren Namen erst auf einer alten Liste eines katholischen Internats.
Ich wusste das nicht, bis ich diese Liste mit ihrem Namen fand. 11 Jahre alt war sie da. Und meine Mutter war auch auf so einem Internat. Meine Oma sicherlich auch. Sie haben alle niemals darüber gesprochen, was ihnen widerfuhr. Viele Überlebende tun das nicht gern. Es ist alles so
hush-hush.
Genau wie die Sache mit der Sterilisation. Alles wird vertuscht. Alles bleibt still.
Liz brach ihr Schweigen erst nach Jahrzehnten.
Because of the shame associated with it.
Ich habe mich geschämt. Du kannst einfach nicht darüber reden. Ich habe das nicht mit meiner Familie geteilt, noch nicht einmal mit meiner Oma, mit der ich so eng war. Ich behielt es ganz für mich.
Because of the shame, I never shared it with anybody. I just kept it.
Nie hätte sie gedacht, dass sie eine der ersten sein würde, die ihre Geschichte vor dem kanadischen Senat präsentierte.
Bonjour, honorable senators and listeners. My name is Liz Zwega. I'm here to share my story with face and voice no longer hidden.
Liz war im Netz auf einen Bericht über indigene Frauen gestoßen, die sagten, dass sie zu einer Sterilisation gezwungen worden waren. Sie las, was eine Juraprofessorin an der Brandon University in Manitoba aufgedeckt hatte. Die spätere Senatorin Boyer arbeitete zusammen mit einer fliegenden Ärztin, Judith Bartlett.
Oh my God, I'm thinking, this happened to me.
Ich denke, mein Gott, das ist ja genau das, was dir passiert ist. Schwarz auf weiß. Jemand weiß darüber Bescheid, jemand glaubt dir. Ich wollte plötzlich reden, es von den Dächern rufen.
Go to the rooftops and say yes.
Boyer und Bartlett warten darauf. Sie hatten ursprünglich über die Diskriminierung von indigenen Patienten im kanadischen Gesundheitssystem geforscht. Beide wussten, worüber sie schrieben. Boyer war früher Krankenpflegerin. Was sie erlebte, habe sie dazu gebracht, Jura zu studieren, um etwas zu verändern.
Wir wussten, was in den Kliniken lief, nicht nur mit Blick auf die unterschiedliche medizinische Versorgung. Wir kannten die Ungerechtigkeit unseres rassistischen Gesundheitssystems.
Trotzdem trifft der Anruf einer Lokaljournalistin Boyer wie ein Schlag.
Hey Yvonne. Bei mir sind zwei indigene Frauen, die sagen, dass sie in einem Krankenhaus in Saskatoon gegen ihren Willen sterilisiert wurden. Ich sagte, aber das geht gegen das Gesetz. Das ist ein Verbrechen. Das geht gegen internationales Recht, gegen das kanadische Gesetz, gegen indigene Rechte, gegen alles. Das ist Unrecht. Wer das getan hat, muss ins Gefängnis.
Tracy Bannab und Brenda Pelletier lösten mit ihrer Aussage eine Lawine aus. Doch so viele weitere Opfer sie mit ihrem Vorstoß auch aus dem Schweigen lockten, so viel Hass schlägt den Frauen jetzt entgegen.
They were targeted, hateful targeting, racist targeting, and the two women went underground. They weren't found again.
Die Frauen verschwinden aus der Öffentlichkeit. Für Yvonne Boyer bleiben sie Heldinnen. Immer mehr Frauen trauen sich nun nach vorn. Die Gesundheitsbehörden von Saskatoon beauftragen Boyer mit einer unabhängigen Untersuchung. Die Frauen stehen Schlange. Jeden Tag hört sie Aussagen wie die, die etwa Sylvia Tuckenau später auch vor dem Senat machen wird.
Ich wurde gegen meinen Willen sterilisiert, als ich 29 Jahre alt war. Am 9. Juli 2001 ging ich mit Wehen ins Krankenhaus in Saskatoon. Ich gebar einen gesunden Sohn an der Seite meines inzwischen verstorbenen Mannes. Nach der Geburt hörte ich, wie mein Mann laut zu den Schwestern sagte, das unterschreibe ich nicht.
Niemand erklärt Sylvia, was ihr Mann unterschreiben soll.
Sobald mein Mann gegangen war, wurde ich in einen anderen Raum gebracht. Ich war noch verwirrt von der Geburt und den Schmerzmitteln.
Sie ist allein, geschwächt, hat panische Angst. Pflegepersonal kreist sie ein. Plötzlich wird sie für eine weitere Periduralanästhesie vorbereitet.
Ich wiederholte immer wieder, nein, ich will das nicht. Ich weinte, aber niemand hörte auf mich. Alle im Raum ignorierten mich.
Sie befestigen sie an einer Liege.
Ich weinte und hatte panische Angst. Ich hyperventilierte in dieser Position, meinen Kopf tiefer als den Körper.
Sylvia riecht verbranntes Fleisch. Dann hört sie den Arzt sagen,
there, tied, cut and burnt. Nothing will get through that.
So, abgeschnürt, durchtrennt und verödet, da kommt nichts mehr durch.
Er spricht von ihren Eileitern. Aussagen wie die von Sylvia oder Liz werden 2022 Kern der Senatsanhörung, aus der auch die Aufnahmen der Aussagen stammen.
I attest that I was both coerced and forced to be sexually sterilized and to abort my unborn child simultaneously without full knowledge of the life impacts.
Geleitet wird sie von Yvonne Boyer. 2018 hat Premierminister Justin Trudeau die Juristin als erste indigene Senatorin für ihre Heimatprovinz in die Kongresskammer berufen. Sie sitzt im Ständigen Ausschuss für Menschenrechte. Ihre Mission, die Verbrechen der Zwangssterilisation aufzuklären, sie ein für alle Mal zu stoppen und die Opfer zu entschädigen.
My circumstance differs from others in that while I was sexually sterilized, I was also forced to have an abortion.
Liz legt ihr Handy auf den Tisch. Als sie die Aussage vorspielt, zittern ihre Hände. Plötzlich sieht sie grau und matt aus. Sie kann es nur schwer ertragen, alles wieder zu hören. Ein wiederkehrender Albtraum.
Waking up with an emptiness after surgery in knowing that I was also now an accomplice in terminating life.
There are no words to describe the violation and powerlessness of having your cultural identity as a woman essentially sterilized.
This terrifying experience left a void inside of me. I felt no longer a woman. And I am terrified of hospitals and doctors.
Die Berichte über die fortlaufenden Zwangssterilisationen in Kanada alarmieren Menschenrechtsbeobachter der Vereinten Nationen. Im Jahr 2018 fordert der UN-Ausschuss gegen Folter von der Regierung in Ottawa, dass alle Vorwürfe untersucht werden müssen. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. In den Genfer Konventionen werden Zwangssterilisationen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft, als Form des Genozids.
Sexual sterilization has hallmarks deeply embedded in the eugenics era.
Die kanadische Regierung verspricht Aufklärung, doch weiter werden Frauen misshandelt. Der Rassengedanke sitzt tief, sagt Karen Stout. Sie ist Professorin für Genderstudien an der Wilfrid Laurier Universität in Waterloo.
Eugenic ideas are often associated with Nazi Germany.
Eugenikgesetze, also Gesetze zur Förderung und Eindämmung unterschiedlicher Erbanlagen, würden vor allem mit Nazi-Deutschland verbunden, sagt die Wissenschaftlerin. Sie ist eine der ersten, die sich intensiv mit dem Thema der Zwangssterilisation in Kanada beschäftigt haben. Bekannt sind Fälle dort allerdings schon seit dem frühen 20. Jahrhundert. In der Provinz Alberta wurde 1928 ein Gesetz zum Schutz des Genpools erlassen, auch in British Columbia. Andere Provinzen übernahmen die Praxis.
Es basierte auf dem Gedanken, dass manche Menschen sich nicht fortpflanzen sollten, weil ihr IQ nicht reichte oder sie als sexuell freizügig galten, weil sie arm waren oder Drogen nahmen. Also wurden sie nach einem Eingriff im Krankenhaus auch sterilisiert, notfalls ohne Zustimmung.
Mit dem wachsenden Kapitalismus habe sich der Verteilungskampf verschärft. Zumal die rund 600 indigenen Ethnien in Kanada auch wertvolles Land mit Ressourcen bewohnten. Ihre Bevölkerung sollte nicht unkontrolliert wachsen. In den 1970er Jahren werden die Gesetze abgeschafft, doch die Verbrechen gehen weiter. Da hilft auch später der Versöhnungsprozess nicht, mit dem Kanada viele Verbrechen an seinen indigenen Bewohnern aufarbeiten will, sagt Stout.
Das Verhältnis Kanadas zu den indigenen Völkern ist durch einen systemischen Rassismus geprägt. Nicht nur im Gesundheitswesen. Es gibt ihn im Strafsystem, im Bildungssystem, bei der Kinderfürsorge. Überall.
I grew up along these shores. My grandpa fished way the heck out in the lake. Way, way out there.
Ich bin hier aufgewachsen. Mein Opa fischte weit draußen auf dem See.
Der Lake Superior am Fuß des Mount McKay zieht heute Touristen an. Früher siedelten sich die Anishinaabe auf den umliegenden Hügeln an. Liz zeigt auf einen vereisten Weg, der zu einer alten Kirche führt. Dort habe sie als Mädchen vergessen sollen, was ihre Großeltern ihr über den Glauben beigebracht hatten.
And did this church, do you think, did it do harm?
Hat diese Kirche uns Schaden zugefügt? Ich würde sagen, ja. Es wäre gelogen, jetzt Nein zu sagen. Vielleicht nicht die Kirche selbst, aber die Menschen, die sie betrieben haben. Wir sollten glauben, was sie uns beibrachten, anstatt an unsere Wege zu glauben. Ich habe unseren Weg inzwischen kennengelernt, was für uns zu einem guten Leben dazugehört. Wie wichtig es ist, einen Großvater, eine Großmutter zu haben, Spiritualität zu haben, einen Clan. Dieser Weg ist viel besser als der hier.
I understand that way much more better than this one.
Schritte im Schnee. Liz denkt daran, wie schmerzhaft das Gehen war, als sie sich nach ihrem Eingriff auf den Weg gemacht hat.
So the baby was aborted.
Yes.
Das Baby war abgetrieben worden, meine Eileiter abgebunden. Ich wachte auf und ließ mich auf eigene Gefahr entlassen. Nicht eine Minute wollte ich dort länger bleiben.
I don't want to stay here another minute. So I left.
Der Bauch der 17-Jährigen schmerzt. Liz schleppt sich durch den eisigen Wind. Wut treibt sie an. Sie hat nur ein Ziel. Das Büro der Sozialarbeiterin, bei der sie ursprünglich Hilfe gesucht hatte.
Und ich lief und lief, den ganzen Hügel vom Hospital herab. Ich lief und lief immer weiter. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm. Ich lief bis zu dem Haus, in dem ihr Büro war, ging herein, stieß die Tür auf. Da saß sie. Und ich rief, ich hoffe, du bist jetzt verdammt glücklich.
And I said to her, I said, I hope you're fucking happy now. And then I left.
Als Liz von Yvonne Boyer hört, will sie auch reden.
Dr. Yvonne Boyer.
Sie spricht Frauen aus ihrer Gemeinde an und plötzlich stellen sie auch Fragen.
Erinnerst du dich an sie oder an sie? Sie hatten niemals Kinder. Plötzlich fiel jeder Frau, mit der ich redete, eine andere Frau ein.
Who didn't have children.
Anwältin Alyssa Lombard will ihre Aussagen vor Gericht bringen. Als Liz sie trifft, hat sie bereits eine Gruppe von Klägerinnen zusammen.
At the beginning, I don't think anybody thought.
Am Anfang hätte keiner gedacht, dass sie so groß werden würde, wie sie jetzt zu sein scheint.
Appears to be.
Mindestens 5 Sammelklagen laufen inzwischen in verschiedenen Provinzen. Die Frauen klagen gegen die Mediziner, aber auch gegen die kanadische Regierung. Sie fordern Schmerzensgeld. Doch ihre seelischen Wunden wird das nicht heilen, weiß Anwältin Lombard.
The disbelief resides in.
Es herrscht diese Fassungslosigkeit darüber. Nicht so sehr, dass das in Kanada passieren konnte, sondern darüber, wie dieses Gesundheitssystem zulassen konnte, dass solche Dinge ungestraft passieren. Und alles auf der Grundlage dieser fürchterlichen Ideologien.
Lombard ist zuversichtlich, dass die Klägerinnen zu ihrem Recht kommen. Doch bis es dazu kommt, kann es Jahre dauern.
Ich hoffe, dass eine der Folgen dieser Sammelklagen ist, dass in Stein gemeißelt wird, welche Voraussetzungen für die Zustimmung zu einer Sterilisation gegeben sein müssen.
Es ist die Hoffnung auf einen Wandel, der endlich die Rassenschranken im Gesundheitssystem beseitigt. Für den Weg dorthin brauchen die Frauen viel Geduld, weiß vor allem Senatorin Beuer. Der Senatsausschuss will, dass Zwangssterilisation zur Straftat erklärt wird und dass das entsprechend ins Strafgesetzbuch aufgenommen wird.
Egal, wo ich hinkomme, da sind immer Frauen, die mir sagen, ich bin sterilisiert worden.
It's a problem that is not going away.
Das Problem geht einfach nicht weg. Und das Gesetz wäre wenigstens ein Werkzeug. Es würde nichts heilen, aber es würde abschrecken. Die Leute würden sich vielleicht zweimal überlegen, ob sie eine Frau gegen ihren Willen sterilisieren, wenn sie dafür 14 Jahre ins Gefängnis kommen könnten.
Im vergangenen Mai ist in den Nordwest-Territorien erstmals ein Arzt bestraft worden, weil er 2019 eine Inuit-Frau gegen ihren Willen sterilisiert hat. Sie war damit einverstanden, dass er ihr einen Eileiter entfernte. Doch der Arzt nahm ihr ungefragt auch den zweiten und machte sie unfruchtbar. Sie klagte, der Arzt verlor seine Lizenz für ganze 5 Monate. Er darf weiter praktizieren. Dass sich die Änderung des Gesetzes so hinzieht, frustriert die Senatorin. Der Senatsausschuss fordert ein nationales Gremium für Ermittlungen im ganzen Land. Gerade einmal 5% der fast 40 Millionen Kanadier zählen zu indigenen Gemeinschaften. Nur in einem Bruchteil davon gäbe es Ermittlungen, beklagt Senatorin Beuer.
We haven't even touched the North.
Im Norden waren wir beispielsweise noch nicht. Und wir wissen, 26% der Frauen in Igloolik wurden sterilisiert. Sie brachten sie mit Schiffen in den Süden, machten Massensterilisationen und brachten sie zurück. Aber wir brauchen genaue Zahlen und Daten.
Nach dem Senatsbericht stellt die Regierung Millionen kanadische Dollar für die Unterstützung der Opfer von Zwangssterilisationen bereit. Dazu ein Vielfaches, um indigenen Frauen den Zugang zu kulturell sicheren Gesundheitsdiensten zu verbessern. Etwa zu traditionellen Hebammeninitiativen. Es brauche dringend Maßnahmen, damit die Frauen Vertrauen ins Gesundheitssystem bekommen, sagt Lynn Grew. Sie leitet die größte indigene Frauenorganisation des Landes, die Native Women's Association of Canada.
Es gibt diese systemische Diskriminierung noch immer. Sie bestimmt Praktiken in unseren Kliniken und Praxen. Wie sich das anfühlt? Wir sind schockiert und es leid, dass es wieder und wieder geschieht.
We are tired of having this happen.
Das Vertrauen in die medizinischen Einrichtungen sei über Generationen verschwunden. Es werde jetzt lange dauern, es zurückzugewinnen.
Es hat hunderte Jahre gedauert, bis wir da waren, wo wir jetzt sind. Und vielleicht wird es ebenso lange dauern, bis sich die Einstellung ändert. Wir müssen mit Bildung und Erziehung anfangen, damit unsere Kinder diese systemische Diskriminierung überkommen.
Der Frauenverband sitzt in einem hellen Gebäude in Gatineau, am gegenüberliegenden Ufer vom Parlament in Ottawa. An den Wänden hängen Werke indigener Künstlerinnen. Die Bilder zeigen Frauen- und Müttermotive. Die Verbrechen der Zwangssterilisation haben nicht nur tausenden Frauen unendliches Leid zugefügt, sie haben ganze Generationen durchschnitten. Ein Völkermord.
Das Wort Genozid ist schockierend, wenn du es mit Kanada verbindest. Viele Menschen würden nicht glauben, dass es einen Genozid in Kanada gab.
Die kanadische Regierung hat Zwangssterilisationen in anderen Ländern verurteilt, darunter auch die an uigurischen Frauen in China. Umso wichtiger sei es, viel über die eigenen Versäumnisse zu reden, auch international, sagt Lynn Grew.
In Kanada ist die Praxis nach wie vor kein Verbrechen. Es gibt also noch viel Arbeit zu tun, um unsere Gesetze zu ändern, um uns um unsere eigenen Menschenrechtsverletzungen zu kümmern, bevor wir auf andere Länder zeigen.
Liz steht am Seeufer und zeigt auf den Mount McKay. Ursprünglich hieß er anders.
Anemkiwaju. Das Anemkiwaju.
Berg des Donners.
Es ist die Heimat der Thunderbirds. Auf der Spitze hatten sie ihr Nest. Es gab spirituelle Zeremonien dort in den alten Tagen.
In einer hat Liz ihren spirituellen Namen bekommen. Weit über 40 war sie da. Da habe sie gefühlt, wer sie ist.
Es gab einen Altar. Der alte Mann sang und trommelte. Und dann wiederholte er. Er sagte, das ist dein Name. Helles Licht des Thunderbird.
Bright light of the Thunderbird.
Es fühlte sich an, als ob ich auf Luft gegangen wäre. Ich fühlte mich so gestärkt, als ob ich wiedergeboren worden war. Ich fühlte, dass sich in meinem Leben etwas verändert hatte.
Happened different in my life.
Ein Podcast von NDR Info.